Ihr kennt wahrscheinlich alle so Gesetze und Regelungen, die irgendwie klingen wie ein Witz. Kennt ihr die? Bei der Bundeswehr gibt es da ein weites Feld von, gibt es die zentrale Dienstvorschrift. Und da stehen zum Teil echt ulkige Sachen drin. Zum Beispiel, an der Spitze des Baumes ist das Klettern einzustellen. Oder ab 1,30 Meter Wassertiefe ist mit selbstständigen Schwimmbewegungen zu beginnen. Solche Regelungen gibt es auch zum Thema Tod. In Deutschland ist alles geregelt und ich habe euch drei Sachen mitgebracht. Zum Beispiel in den Unterrichtsblättern der Bundeswehrverwaltung findet sich folgender Satz. Der Tod stellt aus versorgungsrechtlicher Sicht die stärkste Form der Dienstunfähigkeit dar. Gut zu wissen, oder? Das Bundessteuerblatt hat aber auch eine gute Variante. Es ist nicht möglich, den Tod eines Steuerpflichtigen als dauernde Berufsunfähigkeit im Sinne von § 16 und so weiter zu werten und demgemäß den erhöhten Freibetrag abzuziehen. Also, ne, für alle Unklarheiten. Aber am besten und am kürzesten formuliert das Bundesreisekostengesetz: Stirbt ein Bediensteter während einer Dienstreise, so ist damit die Dienstreise beendet. Ja. Jesus hat am Freitag scheinbar seine Dienstreise beendet. Er ist aus Sicht der Bundeswehr höchstgradig dienstunfähig. Warum? Wir haben es gehabt am Freitag, wegen den Enttäuschungen der Menschen, weil sie enttäuscht waren, dass er nicht gemacht hat, was er eigentlich soll. Aus Unverständnis, weil sie nicht wussten, was will der eigentlich? Was macht der? Warum nutzt er seine Macht nicht? Weil er den Menschen, den religiösen Führern gezeigt hat, was sie eigentlich falsch machen. Weil er sauber war in einer Welt, in der man sich eigentlich nur schmutzig machen kann. Und weil ihn diese Welt einfach nicht ertragen hat. Diese Barmherzigkeit mit denen, die Verlierer sind. Diese Sanftmut, diese Geduld mit den Verbrechern, dieses anwidernd Friedvolle, das musste weg vom Erdgesicht. Und so haben wir Jesus gekreuzigt, ihn ans Kreuz gebracht. Dienstreise beendet. Aber dann passiert Folgendes. Nach dem Schabbat, beim Anbruch des ersten Tages der Woche, kamen Maria aus Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Und siehe, es geschah ein gewaltiges Erdbeben, denn ein Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat an das Grab, wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Sein Aussehen war wie ein Blitz und sein Gewand weiß wie Schnee. Aus Furcht vor ihm erbebten die Wächter und waren wie tot. Der Engel aber sagte zu den Frauen: Fürchtet euch nicht. Ich weiß, ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. Er ist nicht hier, denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her und seht euch den Ort an, wo er lag. Dann geht schnell zu seinen Jüngern und sagt ihnen, er ist von den Toten auferstanden. Und siehe, er geht euch voraus nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Sogleich verließen sie das Grab voll Furcht und großer Freude. Und sie eilten zu seinen Jüngern, um ihnen die Botschaft zu verkünden. Und siehe, Jesus kam ihnen entgegen und sagte: Seid gegrüßt. Sie gingen auf ihn zu, warfen sich vor ihm nieder und umfassten seine Füße. Da sagte Jesus zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Geht und sagt meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa gehen und dort werden sie mich sehen. Am Freitag wurde Jesus gekreuzigt. Danach war Schabbat. Man hat ihn noch runtergeholt und schnell noch begraben, damit er nicht über den Schabbat dort hängt. Und am Schabbat macht man natürlich auch nichts. Ja, da dürfen fromme Juden nichts tun, dürfen nicht weit laufen. Die dürfen zum Beispiel kein Licht anschalten und so weiter. Aber sofort danach, am nächsten Tag früh, gehen diese zwei Frauen, Die wollen Jesus nahe sein. Die wollen ihn noch mal sehen. Ich glaube, die konnten es noch gar nicht begreifen, dass er tot ist. Vielleicht kennt der ein oder andere das, dass man jemanden noch mal sehen will, obwohl man weiß, dass er tot ist. Maria Magdalena, die Jesus gerettet hat vor der Steinigung, die ihr bevorstand. Und Maria, die Mutter von Jakobus. Sie wollten da sein. Sie wollten ihn wahrscheinlich auch salben, noch mal eincremen. Aber es kommt ganz anders. Sie kommen nicht dazu. Sie kommen dazu, wie der Engel herabfährt, wie ein Blitz, den Stein wegrollt und so weiter. Und zu ihnen redet. Die Tür aufmacht und den Frauen versichert, Jesus ist hier nicht mehr anzufinden. Jesus ist tatsächlich auferstanden, so wie er es gesagt hat, so wie er es versprochen hat. Jesus hat getan, was er gesagt hat. Alles, was Jesus getan hat, alles, was er gesagt hat, alles, was er über das Reich Gottes gesagt hat, alles, was er über Gott, den Vater, gesagt hat, war an Karfreitag in den Dreck gezogen und getötet. Alles, was er über den liebenden Vater gesagt hat, den wir Abba, lieber Vater, nennen dürfen, was ganz Neues bei Jesus. Alles, was er über Barmherzigkeit gesagt hat, so wie er sich benommen hat gegenüber Kindern, was auch was ganz Neues war, hat man mit jedem Hammerschlag getötet. Das wollten wir nicht, das wollten die Menschen nicht. Jetzt ist Jesus auferstanden. Und das bedeutet, es ist alles wahr. Es wurde alles zur Lüge erklärt, aber jetzt ist er auferstanden. Jetzt ist das alles wahr. Wie er über Kinder geredet hat, wie er über Gott geredet hat als den lieben Vater. Es ist alles wahr. Zum Beispiel, alles, was zwei von euch auf Erden gemeinsam erbitten, werden sie von meinem himmlischen Vater erhalten. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Oder? Alles, was der Vater mir gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Oder? Darum fragt nicht, was ihr essen und was ihr trinken sollt, und ängstigt euch nicht, denn um all das geht es den Heiden in der Welt. Euer Vater weiß, dass ihr das braucht. Euch jedoch muss es um sein Reich gehen. Dann wird euch das andere alles dazugegeben. All das ist wahr. Alles das stimmt. Gott hält sich an seine Verheißungen, an seine Versprechen. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an Abraham erinnern könnt vor kurzem, als er seinen Sohn Isaak opfern sollte. Gott hat ihn auf die Probe gestellt. Er hat ihm Verheißungen gegeben. Abraham hat den Verheißungen geglaubt und Gott hat ihn von einer Herausforderung zur nächsten gehen lassen. Immer wieder mit diesen Verheißungen. Und ganz am Ende soll er seinen Sohn opfern. Und er ist auf den Berg gegangen und hat wahrscheinlich sich an diese Verheißung geklammert. Gott hat ja versprochen, aus mir ein großes Volk zu machen. Es geht ja nicht ohne Kind. Und Gott hat sich dran gehalten. Gott hat sich dran gehalten. Wie viele der Jünger saßen vielleicht, um die Zeit nicht mehr, aber vielleicht noch ganz früh in den Morgenstunden, saßen da und haben vor sich hingestarrt und haben überlegt, es ist alles vorbei. Ich muss zurück zu meiner Familie gehen. Ich muss die Fischerei wieder aufbauen. Es war alles umsonst. Jesus hat gesagt, er würde gefoltert werden und er würde auch gekreuzigt werden. Er hat auch gesagt, er würde auferstehen, aber nee, das würde er wahrscheinlich nicht. Wie viele von den Jüngern werden gezweifelt haben und werden sich das nicht haben vorstellen können? Das ist für uns nicht vorstellbar. Der Tod ist die Grenze, der ist das Ende für jeden von uns, Ende der Dienstreise. Haben die Frauen vielleicht daran gedacht, als sie zum Grab gegangen sind? Haben die sich daran erinnert, dass Jesus mal davon geredet hat? Der Gedanke an die Auferstehung geht uns Menschen zu weit. Der Tod ist das Ende jeder Dienstreise, egal welche Dienstreise. Das wissen wir. die Wahrscheinlichkeit, dass wir hier sterben müssen, geht gegen 100%. Es ist nicht aufzuhalten. Es gibt eine endgültige Dienstunfähigkeit. Aber nicht heute. Nicht heute. Der Engel überrascht die beiden Frauen mit dieser Zusage, dass Gott schon wieder seine Verheißungen gehalten hat. Unglaublich, unfassbar. Aber Gott hat sich schon wieder dran gehalten. Es ist schon wieder wirklich und echt. Jesus ist auferstanden. Der Tod konnte Jesus nicht Herr werden. Er konnte ihn nicht festhalten. Er konnte ihn nicht wie alle anderen zum Ende bringen. Nein, Jesus ist auferstanden. Die Bresche ist geschlagen. Und Paulus sagt im 2. Korinther, denn auf alle Verheißungen Gottes ist in ihm das Ja. Darum sprechen auch wir durch ihn das Amen. Gott zum Lobe. Was heißt das jetzt für uns? Also wir freuen uns, dass Jesus auferstanden ist. Ja. Das Erste, das, was hier drin steht, ist wahr. Die Versprechen, die Gott gemacht hat über die Jahrhunderte und Tausende, die Versprechen, die Zusagen, die Jesus gemacht hat, das, was er gesagt hat, das ist wahr. Das dürfen wir glauben. Wie oft geht es uns vielleicht beim Bibellesen so, dass wir denken, ja, das ist jetzt zu wunderbar, das ist jetzt zu groß. Da fordert er jetzt aber ganz schön viel. Aber es ist wahr. Wir dürfen die Bibel lesen nicht als Buch, sondern als ein Versprechen Gottes, eine Zusage Gottes. Dafür ist Jesus am Kreuz gestorben. Es ist alles wahr. Und Jesus bekräftigt das selber. Er sagt das selber. Er sagt, Himmel und Erde werden vergehen. Aber meine Worte werden nicht vergehen. Die werden nicht vergehen. Das wird nicht aufhören. Die werden bestehen bleiben. Das Zweite, lass dich von dieser Botschaft in Bewegung setzen. Jesus ist nicht auferstanden, damit die Jünger jetzt da sitzen und darüber nachsinnen und irgendwelche, keine Ahnung, Ausarbeitungen darüber schreiben. Es ist interessant, keiner der Evangelisten beschreibt den Vorgang, wie Jesus tatsächlich auferstanden ist. Also wie er selber in den Himmel, also wie er auferstanden ist, also wie er quasi als toter Körper da lag und dann plötzlich war er auferstanden. Beschreibt keiner. Das ist interessant. Das ist doch der Punkt, der springende Punkt im Christentum. Der Punkt, dass Jesus aufersteht. Beschreibt aber keiner. Das macht es für mich aber umso authentischer. Denn keiner von denen war dabei. Keiner hat es gesehen. Also schreiben sie es auch nicht auf. Und jetzt gibt es natürlich die Zweifler, die sagen, ja, das haben die alles hinterher erfunden. Die waren so enttäuscht, dass sie sich was ausdenken mussten, um selber nicht daran zu zerbrechen. Also haben sie eine Auferstehung erfunden. Also haben sie sich was ausgedacht, Jesus ist auferstanden und wir haben jetzt einen Auftrag und müssen losgehen. Aber das glaube ich nicht. Stellt euch mal vor, wie es den Evangelisten in den Fingern gejuckt haben muss, das doch irgendwie was zu schreiben. Doch sich irgendwie, aber haben sie nicht. Sie haben es nicht beschrieben, sie waren nicht dabei. Aber wenn man mal beobachtet, was dann passiert nach der Auferstehung, wie aus diesem kleinen, zurückgezogenen Haufen von Jüngern, die sich in einem Zimmer einsperren, weil sie Angst haben vor Verfolgung, wie aus denen plötzlich eine Offensive wird, wie die rausgehen und predigen, also das kommt ja erst in den nächsten Wochen und Monaten, aber wie die rausgehen, wie die diese frohe Botschaft verbreiten innerhalb weniger Jahre. Das hat nichts mit Vertröstung zu tun und das hat auch nichts damit zu tun, dass sich da jemand was ausgedacht hat. Das trägt nicht so weit. Nee, das braucht eine echte Auferstehung. Das braucht wirklich den Antrieb Gottes. Lass du dich und von Jesus und seiner Kraft und nicht von deiner eigenen in Bewegung setzen. Jesus sagt den Frauen, dass die Jünger nach Galiläa kommen sollen. Er sagt, dort werde ich euch begegnen. Und dort sagt er ihnen auch, was los ist und was sie tun sollen. Lass du dich von dieser Freude, behalte die nicht für dich. Lass dich in Bewegung setzen. Trag das nach draußen. Sag das weiter. Und frag Jesus, wo? und wem? Und geh du selber zu Jesus. Wir wissen jetzt, Jesus ist das Leben. Er ist die Lebendigkeit. Wenn es dir an Leben fehlt, dann geh zu Jesus. Wenn es dir an Kraft fehlt, dann geh zu Jesus. Lauf nicht irgendwo hin, lauf zu ihm. Die weltlichen Behörden in Jerusalem, die haben natürlich versucht, das Ganze zu vertuschen. Wenn man noch ein bisschen weiter liest, dann kriegt man das mit. Und sie machen daraus einen Grabraub. Sie tun so, als wäre Jesus geklaut worden von seinen Jüngern. Aber das hätte nicht getragen. Jesus ist wirklich auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungern. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Das ist eine Verheißung von Jesus. Die steht hier drin und die ist wahr, weil er auferstanden ist. Und der dritte und letzte Punkt, das Beste kommt zum Schluss. Vielleicht kennt ihr das von früher, dass ihr als Kinder zu Tisch gerufen wurdet, Mittagessen. Und dann gab's nicht jeden Tag Plinz mit Apfelmus, sondern manchmal gab's Rosenkohl oder Eisbein oder Karpfen. Mag ich überhaupt nicht. Was Kindern halt nicht so schmeckt. Ja? Irgendwelche Sachen, die man nicht mag. Aber es gab immer wieder diese kleinen Propheten. Kennt ihr die? Ja, der kleine Löffel, der hinter dem Teller liegt. Wenn die kleinen Propheten da liegen, dann wusstest du, wenn ich das Jammertal durchschritten habe, gibt's noch was Gutes. Ja. Wenn so ein kleiner Löffel am Teller lag, wusste man, da kommt noch was Gutes. Darauf kann ich mich freuen. Ich habe vorhin gesagt, mit Jesus haben sie alles gekreuzigt, wofür er gelebt hat. Den liebenden Vater, die Vergebung, dass ein Neuanfang möglich ist. Das alles haben sie gekreuzigt. Aber mit der Auferstehung ist das alles wahr. Was du verbockt hast, vielleicht deine Ehe, die Kinder, die du nicht richtig erzogen hast, die berufliche Laufbahn, die bei dir nicht so funktioniert wie bei den anderen und die dich aussehen lässt wie ein Versager, das alles, jedes Versagen, alles, was ihr, diejenigen, die am Freitag da waren, die wissen es, alles, was ihr euch von Freitag bis gestern überlegt habt, was eure Schuld ist, nicht die Schuld der anderen, sondern was euer Fehler ist, wo ihr es richtig vergeigt habt, in Sand gesetzt habt, das hat Jesus mit ans Kreuz genommen. Und daran ist er auch gestorben. Daran ist er gestorben. Aber Halleluja, er ist wieder auferstanden. Es gibt einen Neuanfang. Es gibt für dich einen Neuanfang. Egal in welcher Situation. Und es gibt für uns kein Ende. Das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen. Es gibt für uns kein Ende. Das Leben für uns geht weiter. Der Tod ist nicht mehr das Ende, auch nicht mehr für uns. Wir werden ewig leben. Wir werden ewig leben. Deine Vergangenheit bestimmt nicht länger deine Zukunft. Deine Zukunft ist Jesus. Geh zu ihm und hol dir bei ihm Leben ab. Ein Neuanfang ist möglich. Und ich habe vorhin schon gesagt, wir werden sicherlich alle sterben, aber wir werden weiterleben. Und es ist schon so, dass unsere älteren Geschwister, und das ist auch ganz normal, dass die ein bisschen ruhiger werden. Vor allen Dingen aus körperlichen Gebrechen. Der Körper macht nicht mehr so mit. Aber innerlich, geistig, müssen sie überhaupt nicht auf die Bremse treten. Es geht ja eh weiter. Man kann einfach weitermachen. Ich weiß, auch da geht es bei manchen nicht. Auch aus körperlichen Gründen. Aber wir dürfen wissen, es geht weiter. Und irgendwann wird man an unserem Grab stehen und wird sagen, ihr sucht Elke, Reinhard, wen auch immer aus unserer Gemeinschaft, aber die sind nicht hier. Die sind auferstanden. Die sind bei Jesus. Das ist die beste Botschaft. Es geht weiter. Wer getauft ist, wer Jesus nachfolgt, wer mit Jesus lebt, ist durch den Tod zum Leben hindurchgedrungen. Halleluja. Wer an den Sohn glaubt, Johannes 3,36, der hat das ewige Leben. Und noch eine Zusage aus Jesaja 25, Vers 8. Er wird den Tod verschlingen auf ewig. Und Gott, der Herr, wird die Tränen von allen Angesichtern abwischen. Amen.